You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Hallo, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Mein Name ist Caramel Mafia und ich habe mal wieder Besuch in meinem Chateau Caramel, wie ich mein Zuhause liebevoll nenne. Es ist Ronny 42 aus Österreich.
Hallo.
Hey, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ist ja toll, dass wir es mal geschafft haben.
Voll. Es ist ja irgendwie so irgendwie doppelt cool, dass wir uns gerade so sehen. Zum einen, dass wir eine Podcast-Folge zusammen machen und zum anderen, wir kennen uns jetzt ja schon relativ lange.
Ich weiß nicht mal mehr, woher.
Aber ich würde sagen, so 3-4 Jahre.
Ja, mindestens.
Aber wir haben uns noch nie persönlich gesehen.
Nee.
Deswegen ist das irgendwie richtig cool und ich freue mich natürlich doppelt. Und du als treuer Zuhörer und ehemaliger Fuckboy des Tages bist jetzt tatsächlich mal hier so. Deswegen lass uns erstmal anstoßen mit dem Gastgetränk, was du mitgebracht hast. Und ich muss sagen, du hast einen Schwarz getroffen.
Jupp. Die Zuschauer sehen das ja jetzt nicht, quasi die Zuhörer, wie ich aussehe, aber ich bin halt Metal-Musiker und sehe entsprechend aus und da passt halt einfach Jackie Cola wie die Faust aufs Auge. Ich trinke das normalerweise gar nicht, aber das erwarten die Leute einfach immer alle, wenn sie mich sehen und insofern, jo, zum Wohl.
Also ich finde zu deinen Piercings und zu deinem Outfit und deinen ganzen Ketten passt das eigentlich ganz gut so irgendwie.
Ja, ich bin nämlich fürchterlich böse und
Cheers.
So. Zum Wohl.
Zum Wohl. Aber würdest du sowas auch normalerweise zu einem Date mitbringen?
Wahrscheinlich einfach nur um Klischees zu testen, ja.
Okay. Was ist denn sonst so, was du mitbringen würdest?
Außer Gleitmittel und Poppers? Nee, wahrscheinlich entweder einfach Bier oder Wodka.
Aha.
Ganz einfach, aber das ist das, was ich so trinke grundsätzlich. Das war jetzt einfach so, Whisky-Cola ist jetzt einfach eine reine Klischee-Reiterei, weil man denkt so immer so, okay gut, so ganzen Roses oder so irgendwas in die Richtung, so Whisky-Pulle geht schon. Und dann immer, okay, Jack Daniels, ich meine, das ist ja nicht mal Whisky, das ist ja eigentlich Spülmittel, das kann ja kein Mensch saufen in Wahrheit, mit Cola geht's halbwegs, aber...
Geht, oder?
Ja, yeah, ist okay.
Also ich find's lecker. Aber bevor wir loslegen, müssen wir ganz kurz schon die Basics bei dir abklopfen. Also
Jawohl.
Du kommst aus Österreich, bist das allererste Mal zu Besuch in Berlin.
Ja.
Warst noch nie hier?
Nein.
Okay, was ist dein erster Eindruck?
Ah, Berlin ist irrsinnig vielfältig. Das hatte ich mir so in der Hinsicht nicht erwartet. Ich meine, ich habe jetzt 20 Jahre in Wien gewohnt und Wien hat so als Stadt irgendwie... Zwar gewisse Unterschiede zwischen den Vierteln und alles drum und dran, aber irgendwie einen roten Faden, der durchgeht. Und ich war gestern mit einem Freund, den ich auch zum ersten Mal getroffen habe, daneben in Berlin unterwegs. Und da gehst du irgendwo mal von einer Ecke der Stadt ins nächste Viertel und du denkst, du bist in einer neuen Welt. Das ist richtig fein. Also ich glaube, in Berlin kann man ziemlich einiges finden, wenn man danach sucht.
Das ist wohl
das
wahr.
Das macht die Stadt sympathisch.
Deswegen haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich meine, verrückter als die Stadt sind die Leute, die hier leben. Und daraus dann resultieren die Dates, die du erleben kannst. Hast du irgendeine Dating-Erfahrung schon machen können während deines Berlin-Aufenthalts?
Hier nicht, nein. Nein, wir schlafen bei einem Freund, der ja auch eine Internetbekanntschaft ist. Mit dem hatten wir mal was. Ja, ist jetzt das Wochenende auch wieder passiert. So grundsätzlich ganz entspannt. Aber ich habe natürlich meine ganzen Apps, die ich sonst auch immer offen habe, einfach nur Neugierde auch laufen und... Joa, da tut sich jetzt nicht viel. Ich glaube, ich falle da nicht großartig ins Beuteschema bei den Leuten.
Ist das so?
Jo.
Okay. Wobei du ja eigentlich mit deinem Look ja voll edgy bist und ja eigentlich im Grunde genommen ja wirklich das bist, wonach sich, denke ich mal, viele Leute in Berlin so verzieren.
Möglich, ja. Aber nee, das Problem in der Hinsicht ist einfach, ich sehe wesentlich wilder aus, als ich bin dann in dem Moment. Das ist, die Leute sehen einen Kerl, hat einen Haufen Blech im Gesicht, einen Haufen Farbe in der Haut und jeder glaubt immer sofort, ich bin jetzt der Mega-Fetisch-Dom-Top und in Wahrheit bin ich total langweilig.
Okay, würdest du dann eher sagen, oder in welche Schubladen würdest du dich denn selber packen, wenn du dich packen müsstest?
Ach du Scheiße.
Also was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, du bist weg vom Markt.
Ich bin weg vom Markt. Ich bin sehr glücklich verheiratet, ja. Gott sei Dank seit 3 Jahren mittlerweile.
Mhm. Es ist mit einem Mann, das darf ich auch schon mal spoilern.
Jo.
Ich habe ihn zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber schon viel gehört. Und ihr habt eine offene Ehe.
Wir haben eine offene Ehe, ja. Wir hatten die nicht von Anfang an, weil wir auch das erste Jahr unserer Beziehung eine Fernbeziehung geführt haben. Da mein Mann hat 6 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt hatten, einen Job in Kopenhagen angenommen und... hat dann ein Jahr dort verbracht und da ging es natürlich auch einmal kurzfristig so darum, so wollen wir das Ganze jetzt offen gestalten oder nicht. Und da war ich dann derjenige, der gesagt hat, hey, Fernbeziehung ist mir jetzt mal Experiment genug fürs Erste. Also eine offene Fernbeziehung, da habe ich dann das Gefühl, ich brauche gleich gar keine Beziehung, weil ich meine, wenn jeder von uns mit anderen Leuten rumvögelt und wir uns, wenn sein Partner auch nicht einmal da ist oder irgendwas, ich meine, dann fühlt sich das irgendwie nicht nach Beziehung an. Dann waren wir eigentlich auch tatsächlich 2,5 Jahre lang vollkommen monogam, bis eine Woche vor unserer Hochzeit. Da war, ja, witzigerweise eigentlich dieser Freund, bei dem wir gerade in Berlin auch übernachten, war dann bei uns auf Besuch in Österreich. Mhm. Und da ist tatsächlich am Abend vor unserem Junggesellenabschied, den wir gemeinsam gefeiert haben, aus welchem Grund auch immer.
Ich muss mal ganz kurz schnell fragen, bevor du weitererzählst. Ich kenne tatsächlich nicht so viele Gays, die verheiratet sind. Mhm. Oder beziehungsweise wenn, dann haben die keinen Junggesellenabschied gemacht. Was genau passiert denn bei so einem Gay-Junggesellenabschied? Geht man ins Stripperclub? Nope. Geht man irgendwie, keine Ahnung, was macht man da?
Ich weiß nicht, was man macht. Bei uns war es so, also das war gerade Europride eine Woche vor unserer Hochzeit, mhm, und wir haben halt beschlossen, weil natürlich die bucklige Verwandtschaft sich irgendwie auch drauf versteift hat, na, irgendwas müssen wir schon machen. Ja, lass uns doch auf der Pride feiern. Wir haben quasi einen eigenen Wagen gehabt und ja, poltern unterm Regenbogen.
Nicht schlecht.
Ja, und haben wir quasi einfach mit Freunden an der Regenbogenparade, so heißt der CSD in Wien, teilgenommen. Und es war ein Mordstrumfest, es war ein Riesenspaß. Wir haben das echt total genial gehabt, weil es ist halt so ein bisschen dieses Thema, weil wir ein ziemlich in sich verflochtenen Freundeskreis haben und du hast jetzt nicht so wie bei einer Hetero-Ehe beim Polterabend, also beim Junggesellenabschied, die Mädels mit den Mädels und die Burschen mit den Burschen, sondern es war also, wer geht jetzt mit wem und wie machen wir das jetzt? Und da haben wir irgendwie drauf gepfiffen, da habe ich gesagt, es ist ja sowieso jetzt nicht unbedingt gerade der traditionelle Junggesellenabschied, also lass uns alle miteinander feiern, wir wollen eh alle Spaß haben, alles flauschig und war richtig, richtig, richtig cool.
Okay, das freut mich schon auf jeden Fall. Ich habe dich aber unterbrochen, du hattest gerade erzählt gehabt von der Öffnung eurer Ehe, ja, kurz vorm Polterabend.
Jo, wie gesagt, da war dieser Freund bei uns auf Besuch und wir hatten ja das Gespräch schon mal gehabt untereinander. Ich meine, da muss man auch sagen, irgendwer hatte mich mal im Internet angeschrieben und hat eben gemeint von wegen, lass uns doch mal und wäre doch cool und ladida. Und ich habe dann eben gemeint, so du, ich bin eigentlich in einer monogamen Beziehung und habe dann eben mit meinem damaligen Freund jetzigen Mann darüber geredet und der meint, also, der schaut aber auch nicht schlecht aus so und naja, könnte man sich schon mal überlegen und haben wir eben angefangen über das Thema zu reden. Schlussendlich, die Person hat sich dann als Faker herausgestellt, dass nie irgendwas passiert oder sonst irgendwas, aber war für uns insofern total toll, weil wir einfach angefangen haben, darüber zu reden, ob wir beide jetzt damit okay wären, die Beziehung zu öffnen, wie wir zu dem Ganzen stehen und wie es dann auch ablaufen soll, natürlich, was für Regeln soll es geben, was soll erlaubt sein, was nicht, ne? Und relativ kurz danach kam eben dieser Freund aus Berlin auf Besuch und da ist dann ja am Abend vor unserem Polterabend auf der Terrasse draußen dann was passiert, was einfach sich vollkommen natürlich entwickelt hat und für alle Beteiligten voll in Ordnung war und ich glaube, jeder hat sich wohlgefühlt damit und niemand hat irgendwas gestört und da sind wir eigentlich auch auf den Trichter gekommen und gesagt haben, hey, passt für uns so, hat niemand hat schlechte Gefühle dabei oder sonst irgendwas, das haut wirklich gut hin, ist auch bis jetzt so, wir haben es lange Zeit so gehandhabt, also, ja, lange Zeit, 3 Jahre jetzt dann, so gehandhabt, dass wir quasi nur gemeinsam mit dritten Leuten irgendwie gespielt haben, aber auch das hat sich dann irgendwann mal verflüchtigt, wo wir dann gesagt haben, hey, wenn es jetzt gerade irgendwen gibt, den du total scharf findest und ich bin jetzt gerade nicht in the mood oder mir gibt der Typ einfach gar nichts, ja du, dann hab deinen Spaß, mach was du magst. Die Krux an der Sache ist halt, wir wissen es dann auch immer. Mhm. Also es passiert nichts hinterm Rücken vom anderen. Jeder weiß, wo der andere umgeht, vor allem auch mit wem was passiert und alles drum und dran. Und solange man das, denke ich, offen hält quasi und ehrlich und nicht anfängt, immer Geheimnisse voreinander zu haben, funktioniert das eigentlich großartig. Also für uns zumindest.
Aber wie muss man sich denn so ein Gespräch vorstellen? Also ich meine, ich habe das auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich mit meinem Ex-Freund auch in einer Fernbeziehung gewesen bin, die wir auch offen hatten, er in London und ich hier in Berlin.
Das ist heftig.
Und auf jeden Fall das Ding war, ich hatte bisher immer so, jetzt habe ich gerade so heimlich gerülpst, hast du gesehen?
Ja. Ich habe gerade den Blick gesehen. Danke, Jackie Cola.
Nein, auf jeden Fall war es dann so, dass also seine Idee war, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Ich für meinen Teil, ich hatte noch nie eine offene Beziehung und war auch immer so, keine Ahnung. Für mich wäre das davor eigentlich eher undenkbar gewesen, aber ich dachte so, okay, lass ausruhen. Why not, ne?
Jo.
Und auf jeden Fall bei uns ist es daran gescheitert, dass ich der Typ bin, der sagt so, ich habe keinen Bock darüber zu reden, ich möchte es auch nicht wissen. Und er aber sagt, ich möchte alles wissen. daran hat es dann gescheitert, dass wir dann irgendwie, glaube ich, beide uns total monogam treu geblieben sind, weil ich keinen Bock hatte, mir das anzuhören und er kann, ja, also deswegen war das halt kontraproduktiv.
Nee, das mit nichts erzählen, meiner Meinung nach, das kann nicht wirklich funktionieren, weil keine Realität ist so schlimm wie das, was man sich vorstellt, wenn man eigentlich das gerne wissen würde, aber es nicht erzählt kriegt. Meiner Meinung nach. Ja, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, um Gottes Willen, das soll ja keine Wertung sein oder sonst irgendwas, aber wir haben das halt auf jeden Fall so von vornherein immer organisiert, dass wir gesagt haben, es muss offen und ehrlich bleiben. Ich muss jetzt nicht zwingend wissen, wie, wo, was, wann auf der Couch, auf dem Couchtisch oder auf dem Esstisch oder am Boden oder wo, wie oft, wie schnell, wie tief, aber so grundsätzlich, was mit wem passiert, das will ich dann schon wissen. Wir haben es zum Beispiel auch so organisiert, also jeder von uns hat natürlich ein Vetorecht. Mhm. Ist auch schon passiert, dass ich irgendwann mal eigentlich Bock hatte, mich mit einem Kerl zu treffen und mein Mann dann gemeint hat, sorry, aber ich hatte einen scheiß Tag in der Arbeit, ich brauche halt Kuscheln, ich brauche halt Couch, ich brauche halt Nähe, komm nach Hause und dann selbstverständlich natürlich.
Ach so, das Vetorecht heißt jetzt nur im Sinne von zeitlicher Einordnung, nicht allgemein, richtig?
Nein, generell.
Also kannst du auch zum Beispiel sagen, so, ich finde den Typen, der sieht räudig aus, geht nicht.
Ja, so, ich möchte dich bitte nicht mehr angreifen, wenn du mit dem im Bett warst. Ja, das gab's auch.
No way, erzähl. Ja.
Nee, es war mal so, dass ein Typ mich angeschrieben hat und ich fand den eigentlich auch ganz schnuffig. Und ja, weißt du, wie es halt ist auf diesen lustigen Plattformen. Ich meine, gut, der konnte vollständige deutsche Sätze formulieren, sah ganz gut aus.
Reicht das schon?
Es ist mehr, als man von vielen erwarten kann,
also, jedenfalls. Also Pulsschlag, ganze Sätze auf Deutsch und so halbwegs gut aussehen. Ja,
Hauptsache,
das reicht.
Hauptsache warm und zappelt. Nee. Nee, also der hat mir schon gefallen und schien auch ein ganz sympathischer Kerl zu sein und alles Weitere musst du dann sowieso quasi in Person klären. Dann hat sich allerdings rausgestellt, dass der irgendwie auf derselben Schule war wie die Schwester von meinem Freund damals. Und anscheinend ziemlich scheiße war zu der und mein Mann dann auch gesagt hat, mit dem Kerl sicher nicht.
Okay.
Und dann, ja, dann halt auch nicht. Meine Güte, ich meine, es ist ja, wie gesagt, ich bin sehr glücklich verheiratet, ich liebe meinen Mann, er ist toll, wir haben großartigen Sex miteinander, mir geht nichts ab. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas unbedingt brauche oder sonst was, halt einfach so, wenn es passiert und sich irgendwas ergibt mit irgendjemandem, mit dem man Spaß haben kann, ja, warum nicht, ne?
Also was lernen wir daraus? Leute, wenn ihr noch in der Schule sein solltet, seid nett zu allen anderen. Es könnte sein, dass euch in 20 Jahren irgendwie das Vetorecht von irgendjemandem packt oder trifft, weil ihr irgendwie jemand gemobbt oder schlecht behandelt habt.
Ne? Ja, abgesehen davon, dass Mobben natürlich von Haus aus schon mal scheiße ist.
Richtig. Und im Zweifelsfall ist das dann halt so die späte Konsequenz, die daraus irgendwie kommen kann.
Cockblock.
Aber habt ihr allgemein so einen ähnlichen Typ?
Absolut nicht.
Gar nicht?
Absolut nicht. Also so richtig nicht. Also es gab, das war ja auch der Grund, warum bei uns eigentlich sehr, sehr selten nur was passiert ist, als wir noch nur gemeinsam gespielt haben, einfach weil, bis wir uns mal auf den Typen einigen konnten, dann sind wir auch noch irrsinnig unterschiedlich beide vom Typ her. Das heißt, jemanden zu finden, der dann auch noch uns beide geil findet, also praktisch unmöglich.
Mhm.
Und ich meine, um das ein bisschen einzuordnen, auch jetzt, wo wir quasi die Zügel ein bisschen losgelassen haben und eigentlich auch jeder tun kann, mehr oder weniger, was er will. Das letzte Mal, wo ich auswärts gespielt habe, war Ende November, also das ist 4 Monate her.
Okay, aber ich meine, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch gerade irgendwie Corona haben, was das Ganze jetzt natürlich auch noch ein bisschen komplizierter macht, nehme ich an, oder?
Ja, klar. Aber
und ihr hattet ja in Österreich, glaube ich, sogar so richtig krasse Regeln, so mit richtig Lockdown und Haus nicht verlassen und sowas, ne?
Jo, definitiv. Das hat schon reingehauen. Also die haben auch kontrolliert tatsächlich, sind wirklich von Haus zu Haus gefahren, Polizei. Und ich war ja in Quarantäne, weil ich es dann hatte, irgendwann mal im Mai letzten Jahres. Und da kam tatsächlich die Polizei und ich musste irgendwann mit 39 Fieber oder sowas. Ich habe ausgesehen wie, ich weiß nicht, frisch ausgekotzt und und musste dann tatsächlich an die Haustür kommen und den Polizisten so, ja, hallo, ich bin eh da.
Also haben die dann wirklich so eine Checklist und gucken so, der Haushalt total. Hat 3 Leute, 1, 2, 3, wo seid ihr?
Und dann müssen 3 Leute auftauchen an der Tür. Das reicht auch nicht, dass irgendwer sagt, ja, mein Mann liegt da hinten gerade krank auf dem Sofa und du schreist eh raus, so, hallo, ich bin hier, die hören dich eh, aber nein, du musst tatsächlich, du musst dann auch an die Tür kommen und alles. Also, die waren schon streng, ja. Das hat dem Dating natürlich jetzt nicht geholfen, das stimmt schon, aber nein, es ist auch vorher wirklich selten, was passiert bei uns, eben weil es gerade darum geht, so, wenn es gerade ist, dann ja, schön und wenn nicht, ja, dann pff, alles flauschig. Also, wie gesagt, uns geht nichts ab, Wir sind nach wie vor total happy miteinander. Ich würde den Kerl auch jederzeit wieder heiraten. Alles gut in der Hinsicht. Ich meine, wenn es jetzt quasi so wäre, dass es bei uns im Bett nicht funktionieren würde und ich müsste mir dann quasi meine komplette Befriedigung woanders holen, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Aber
okay.
Ich hatte ja Glück.
Also ich höre daraus raus, also von dem, was du gerade sagst, dass Sex, glaube ich, auch einen sehr hohen Stellenwert in deinem Leben hat, richtig?
Mittlerweile.
War das früher nicht immer so?
Nee, du, ich hatte vor meinem Mann eine 13-jährige Beziehung, eine 13-jährige monogame Beziehung. Ich meine, ich hatte eigentlich vor meinem Mann nur monogame Beziehungen, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Aber wenn ich jetzt mal gerade so zurückrechne, du bist 40, du bist seit 6 Jahren mit deinem jetzigen Freund zusammen, davor 13, das heißt, dann dürftest du gar nicht so viele Beziehungen davor gehabt haben, weil du sonst minderjährig gewesen wärst.
Ja, also ich meine, ich bin nach Wien gezogen damals mit dem... Ja, Vorgänger von meinem Ex, mit dem war ich 4 Jahre zusammen, dann 13 mit meinem Ex und jetzt mittlerweile im Heuer werden es 6 Jahre mit meinem Mann. Ich war tatsächlich nicht sehr viel Single in meinem Leben, ja, das, also in meinem Erwachsenenleben jedenfalls und nachdem ich immer nur monogame Beziehungen hatte, hat das auch nie so einen riesengroßen Stellenwert gehabt. Das Problem war eben mit einer 13-jährigen Beziehung damals, die war eben monogam und das hat einfach auch sexuell überhaupt nicht funktioniert.
Was war da los?
Das war so ein Riesenthema gleich ganz am Anfang. Da haben wir mal drüber geredet, so wegen, das ist das Übliche, was man halt so quasi mal diskutiert, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, so quasi Top-Bottom-Aufteilung und alles drum und dran. Und ich war eigentlich immer selber flexibel und...
Flexitarier.
Flexitarier, ja genau. Ich genieße und werde Genossen. Nein. habe dann meinen Mann gefragt, also meinen damaligen Freund dann gefragt, so wie schaut's bei dir aus? Und der so, naja, auch, also er mag diese Einteilung noch gar nicht. Und sowohl als auch hat sich das jetzt nicht wahr herausgestellt, also, da war er kompletter Powerbottom, also war auch nie aktiv in den 13 Jahren, überhaupt nicht. Und das hat mir dann ein bisschen zu schaffen gemacht und das Ganze hat dann, glaube ich, so eine ziemlich ungute Dynamik angenommen irgendwann einmal und das hat dann das Sexleben einfach auch wirklich gekillt. Wir hatten dann irgendwann einmal diesbezüglich schon Diskussionen darüber, dass wir immer dieselben Diskussionen darüber haben und so. Also das war leider Gottes eine ziemliche Katastrophe. Das heute natürlich frage ich mich, warum war ich 13 Jahre in dieser Beziehung überhaupt drin? Aber das sind so Sachen, das sind so Situationen, wo einfach dein Limit quasi, die Grenze immer so ein kleines bisschen verschoben wird und du denkst dir immer so die ganze Zeit, ja, das wird schon noch besser und das gibt sich wieder und ja, dann braucht man nur so und so und dann wird das alles und irgendwann bist du halt natürlich auf dem Punkt, wo du dir denkst, so, oh Gott, wie bin ich jetzt hierher gekommen und dann geht's halt nicht mehr. Ne? Und um auf deine Frage zurückzukommen, insofern hat Sex in meinem Leben jetzt schon einen relativ hohen Stellenwert, weil ich auch zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation bin, wo ich sage, ich bin auch mit mir selber so weit im Reinen und in meinem ganzen Umfeld, dass ich kann das jetzt auch tatsächlich genießen.
Mhm. Was war denn davor gewesen?
Naja, schau, ich war eigentlich durch meine ganze Teenagerzeit und meine 20er hindurch extrem verklemmt.
Echt?
Das fällt mir auch jetzt eigentlich erst.
Das denkt man gar nicht, wenn man nicht so sieht, ne?
Das kennt man, das denkt man sich auch nicht, wenn man mich nur aus dem Internet kennt, weil ich einfach auch gerne ein bisschen rumspiele damit. Ich schicke dann auch immer gerne irgendwelche lustigen Bilder von mir durch die Gegend und so weiter, weil es im Internet einfach völlig egal ist. Ne? Also im echten Leben bin ich eigentlich dann gerade in solchen Dingen ziemlich schüchtern.
Echt, krass, das ist Hammer. Ja. Würde man gar nicht denken, weil du wirkst eigentlich so unglaublich selbstbewusst. So, ich würde sogar fast Gott. So sagen, so von meinem ersten Eindruck, wirklich, ich würde mal sagen, so in der Top 15 Riege so der selbstbewusstesten Leute, die ich so kenne.
Wirklich.
Auf der Ebene, wo es jetzt nicht überheblich wirkt, sondern einfach so selbstbewusst, du weißt, was du möchtest. Du bist so ein Typ, ne?
Ja.
Ich glaube auch natürlich auch so mit diesem ganzen Metal-Image, was du so ein bisschen ausstrahlst, kommt das natürlich, hat das ja auch natürlich auch so eine ganz eigene Dynamik, glaube ich.
Ja, das, wie gesagt, das wird jetzt mittlerweile tatsächlich auch stimmen. Ich meine, das ist auch zum guten Teil der Verdienst von meinem Mann jetzt, weil der ist halt einfach wirklich sehr behütet und in einem sehr gut funktionierenden Umfeld einfach auch groß geworden und hat einfach dieses natürliche Selbstbewusstsein, das man halt einfach hat, wenn man von klein auf quasi bestätigt und gefördert und im Familienkreis quasi eingebettet groß geworden ist und so. Das hat sehr auf mich abgefärbt. Ja. Also das hat mein Mann mir auch sehr viel beigebracht im Sinne von wegen, ja, also es ist, du kannst schon selbstsicher sein, du kannst es dir leisten, es passt so, wie du bist, alles gut und ja. Ich war ja ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, tatsächlich so auf dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, mich wird niemals wieder irgendwer wollen. Ne?
Krass.
Ja, na, schau, wie gesagt, das war eine 13-jährige Beziehung vorher, wo mal mindestens die letzten 6, 7 Jahre davon im Bett so gut wie nichts mehr funktioniert hat. Und wenn du ständig neben jemanden herlebst, der so keinerlei Ambitionen irgendwie hat, irgendwas Sexuelles mit dir anzufangen, dann fühlst du dich irgendwann einmal einfach nicht mehr attraktiv. Das funktioniert gar nicht anders. Wenn du denkst, so immer gerade die Person, die neben dir ist, mit der du dein Leben teilst, die dich eigentlich liebt und alles drum und dran, nicht mal die findet dich geil. Irgendwann einmal sinkt das ein und irgendwann einmal fängt man an, sich selber zu hinterfragen und alles drum und dran. Ging mir halt dann auch so. Dann kam ein bisschen Gewicht noch dazu irgendwann einmal und 2013 habe ich dann eben eine OP gehabt und habe eine 24 cm lange Narbe über dem Bauch und spätestens in dem Zeitpunkt dachte ich mir dann so, okay gut, jetzt war es das quasi, du bist jetzt Mitte 30, siehst aus, wie du aussiehst und jetzt will dich definitiv niemand mehr.
Aber sind so Namen nicht eher sogar so ein Turn-on für viele Leute?
Anscheinend ja.
Also ich kann ganz ehrlich, ich kann das zum Beispiel sagen, bei meinem ersten Freund, der hatte eine Blinddarmnarbe und ich fand das voll hot. Also ich weiß nicht, was das voll hot. Und ich habe zum Beispiel auch so eine Narbe hier am Arm und auch hier. Ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kreuz, ne?
Stimmt.
Und irgendwie finden es auch immer voll viele Leute irgendwie voll hot, irgendwie so Narben und sowas.
Ja, keine Ahnung. Du, also ich hatte damals einfach diesen Eindruck, das entstellt mich jetzt total und ja, sinngemäß, das war es jetzt mehr oder weniger. Und ich war dann total überrascht eigentlich, dass gerade mein Mann, so jemand, der so eben aus wirklich guten Verhältnissen kommt und so weiter, sich dann wirklich für mich interessiert und aber nicht so herablassend oder sonst irgendwas, so ich reiß mir jetzt den Kerl aus der Gosse auf, so sinngemäß, sondern halt einfach so wirklich ehrlich an mir interessiert war, ungezwungen interessiert war und alles drum und dran und wo ich es auch wirklich deutlich gemerkt habe, der findet mich auch wirklich hot und alles. Also das war schon geil.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wie gesagt, 13-jährige Beziehung, dann habe ich halt mal beschlossen, so, okay, das hat jetzt einmal einfach auch im Bett nicht funktioniert. Ich war damals so dermaßen untervögelt, ich weiß nicht, ob man das Wort so senden kann, aber ist egal.
Na klar, wir sind ja unter uns.
Okay, gut, ich war schwerstens untervögelt zu dem Zeitpunkt und habe beschlossen, okay, gut, ich genieße jetzt einfach mal so mein Single-Dasein. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich hatte, so wie die meisten Leute halt immer auf dem Single-Markt, relativ viel beeindruckend mittelmäßigen Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Leuten. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, das ist so, ist ja nett und alles drum und dran, macht auch Spaß, aber so ganz meins ist es ja dann doch nicht. Ne? Und haben wir dann gedacht, wäre schon nett, mal wieder wen kennenzulernen, wo vielleicht auch mal mehr vorstellbar ist. Muss ja jetzt nicht gleich die Ehe werden oder die große Liebe oder sonst was, aber halt so, wo man halt zumindest nicht weiß, also spätestens nach dem Frühstückscafé ist wieder schauen. Ne?
Ja.
Und habe dann zu Hause gesessen am Abend, nach einer Flasche Wodka und dachte in meinem alkoholisierten Zustand so, da gibt's diese eine Plattform, die mit Singles und Niveau und so Werbung macht. Niveau, das ist meins, ne? In meinem Rausch. Hab mich dort angemeldet.
Ist das Elite-Partner?
Bitte?
Ist das Elite-Partner?
Nee, Parship.
Ah, okay.
Singles mit Niveau. Und ich dachte, ja, Niveau, das geht mir was an. Hab mich sturzbesoffen dort angemeldet. Ich weiß bis heute nicht, was ich ausgefüllt habe dort, aber auf jeden Fall, du kriegst automatisch mal 5 Matches vorgeschlagen, von denen also die, mit denen dein Fragebogen halt am besten zusammenpasst. Und Patrick war eben einer davon. Die ersten 3 von diesen Matches habe ich einfach mal blind angeschrieben und er war der Einzige, der geantwortet hat.
Aber waren die anderen 4 hot?
Nee.
Okay. Das war einfach nur so, ja, Hauptsache Niveau.
Ja, Hauptsache Niveau, genau. Nein, da war so bei den anderen, da war ein Volksmusiker dabei, der irgendwas so mit Schlager und so Zeug im Profil auch hatte, was er dann durch mein.
Oh.
Ja, ich meine, Gottes Willen soll jeder machen, was er will, aber es ist halt nicht meins. Ne? Also das wusste ich schon, das geht auf gar keinen Fall zusammen. beim anderen Match stand drinnen in der Selbstbeschreibung so, es macht ihn am glücklichsten, wenn er ein Lächeln zaubern kann auf das Gesicht der Frau, die er liebt. Und ich denke mir so, Stucki, du bist auf Gay-Parship, irgendwas hast du nicht kapiert.
Aber das ist einfach mal so das Häkchen falsch gesetzt, so, ne?
Wahrscheinlich.
Oder Copy-Paste von einem anderen Profil.
Ja, du bist sowas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, drei Typen davon haben wir einfach blind angeschrieben und er war dann der Einzige, der sich tatsächlich zurückgemeldet hat und ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, mit dem kann man plaudern, der ist nicht auf den Mund gefallen und alles drum und dran, habe aber natürlich am nächsten Tag, wie ich wieder nüchtern geworden bin, von dieser 480 Euro Premium-Mitgliedschaft, die ich da habe.
480 Euro, what?
Ja, weil du verpflichtest dich ja gleich mal auf 2 Jahre.
Ne? No way.
Ja, volles Rohr. Und wir haben gleich von meinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht und habe ihm dann so geschrieben, du, wenn du weiter in Kontakt bleiben willst, dann sollten wir vielleicht unser Facebook mal anfreunden oder irgendwie sowas haben wir dann gemacht und joa. Er war damals noch im Direktvertrieb tätig und ich habe dann auf sein Profil gesehen und Das waren no body shaming, aber das waren lauter fette Hausfrauen, das war buntes Plastikzeugs und vollkommen überzeichnete Grinser. Also der war, glaube ich, auf jedem zweiten Foto drauf mit so einem übertriebenen Grinser und Daumen hoch, so voll auf Motivationsmensch. Und
ich denke, oh Gott, ich finde das mal ganz gruselig.
Fürchterlich.
Schlimm.
Fürchterlich.
Man kriegt ja immer so Anfragen bei Facebook von so Leuten, die sich mit einem irgendwie netzwerken wollen und einem irgendwas andrehen wollen.
Creepy. Würde es total gut in mein Team passen.
Ja, oh, ich suche nach charismatischen Menschen wie ihr zum Aufbau meines Teams.
Ja, dann such mal weiter, danke.
Mhm. Aber war der so vom ersten Blick auch so voll ein Typ?
Vom Aussehen her, ja, definitiv, ja. Definitiv. Und ich dachte eben, wie gesagt, bei seinem Facebook-Officer, der will mich verarschen, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Ne? Bis er irgendwann mal meinte, gut, wir sollten uns jetzt treffen und dann dachte ich mir so, okay, ja gut, den Vogel gehe ich mir jetzt anschauen.
Der will auch, dass ich in sein Team gehe.
Ja, wahrscheinlich. Also ich wollte einfach wirklich nur sehen, ob der tatsächlich echt ist. Mhm. Ja, wir haben uns da getroffen beim Chinesen, zwischen meiner Arbeit und meiner Bandprobe. Und ich war unrasiert, ich habe nicht mal irgendwie aufgedackelt oder sonst irgendwas. Ich hatte damals so ein schweineteures Aufrissparfum, also so ein Aftershave, das ich mir extra gekauft habe, weil ich mir dachte, damit wirke ich attraktiver. Nicht mal das hatte ich drauf. Ich hatte wirklich null Erwartungen in dem Moment. Und der kommt dann rein, zu spät, das hat sich nicht geändert in der Zwischenzeit, kommt rein und mein erster Gedanke war so,
hello.
Der hat echt schöne Augen.
Okay.
Und ja, das war dann eigentlich echt schön, weil wie gesagt, wenn man so auf Dating-Plattformen Menschen trifft, dann ist es oft so ein bisschen distanziert beim ersten Date. Man checkt sich so ein bisschen ab und ist so, man lässt den anderen nicht so gleich an sich ran und alles. Aber bei ihm war das geil. Es war vom ersten Moment dann einfach ungezwungen. Da ist einfach beide nicht auf den Mund gefallen. Insofern natürlich das Gespräch war total einfach, war total gemütlich mit ihm reden, wir haben uns sofort verstanden und jo, 2,5 Jahre später war ich verheiratet mit einem Haus. Also
okay.
That escalated quickly.
Krass.
Da okay. Hatte ich Glück.
Da hattest du Glück, das hat sich auf jeden Fall echt richtig, richtig schön an, auf jeden Fall. Ich meine, das klingt auch ein bisschen so von dem, wie du es so beschrieben hattest, als ob du auch schon so ein bisschen so die Hoffnung auf die große Liebe irgendwie schon an den Nagel gehängt hättest.
Ja, völlig, natürlich. Ich meine, ich war mit dem Typen, mit dem ich da 13 Jahre zusammen war, auch mal verlobt zwischendrin. Ne? Mhm. Und ich hatte dann entsprechend auch keinen Plan B im Leben, weil ich mir einfach dachte, gut, das war's ja, das passt so, ne? Alles gut, ja. Hat sich dann eben, wie gesagt, über sehr, sehr lange Zeit auf sehr, sehr quälende Art und Weise irgendwann einmal zerschlagen und ich habe dann in dem Moment tatsächlich nicht geglaubt, dass das wieder sowas richtig, richtig Gutes wird, wie es jetzt ist. Also das war eine sehr unerwartete, aber echt schöne Überraschung in meinem Leben, ja.
Aber habt ihr noch Kontakt und dein Ex?
Nee.
Gar nicht.
Hängt doch damit zusammen, dass er mal Geld schuldet, aber...
Oh, also wenn du zuhörst, überweist das Geld endlich.
Jupp, Zeit wird's.
Wie sieht's denn bei dir auf dem Handy aus? Bist du noch bei irgendwelchen Apps am Start, um Typen kennenzulernen, so datingmäßig, oder ist das irgendwie nur so rein auf Real-Life-Bekanntschaften reduziert?
Ne, ich bin auf diversen Apps nach wie vor, war auch teilweise die Idee von meinem Mann, ich habe jetzt gerade diese Massageausbildung eben gemacht und mein Mann war so, ja, melde dich doch mal an auf den ganzen Dating-Plattformen, weil da kann man sicher total gut Kunden keilen.
Also meinst du auf dieser Escort-Seite?
Nein. Okay. Nein, einfach wirklich Dating-Plattformen, also okay. So Grindr-Roman, wie die alle heißen. Ne?
Und nee, weil GR hat ja auch irgendwie so eine Escort-Seite, wo doch dann quasi Masseure und MasseurInnen da auch aufgelistet werden.
Ist das so?
Mhm.
Okay, also weiß ich wieder gar nicht. Also nee, wie gesagt, ich bin ja auch total seriöser Masseur.
Also kein Happy End?
Nein, auch wenn ich glaube ich jeder dritten Anfrage erst einmal erklären muss, dass das nicht passieren wird, aber nee.
Kam es auch noch gar nicht vor, dass du jetzt irgendwie das in Kombination mit Sex irgendwie hattest? Also ich meine nicht im Sinne von jetzt professionell, sondern so allgemein?
Doch, ja, doch schon. Also ich meine, ich hatte, zweimal eigentlich. Da ging es wirklich nur um ein Fick-Date, dass die vorbeikommen wollten, eben mit uns beiden spielen damals und die dann so rausgefunden haben in meinem Profil, oh, du massierst und dann gleich eine Massage im Vorweg gebucht haben noch, ne, bei mir und das ist...
Haben die dafür auch gezahlt?
Ja, klar.
Okay, war das dann irgendwie merkwürdig in so einer Kombination, so im Sinne von, dass sich das so anfühlt, als ob man so für die Massage, aber auch für das Happy End bezahlt?
Nein, gar nicht, weil ich das erstens mal zeitlich und zweitens auch räumlich dann trenne und das auch von Anfang an immer so kommuniziert habe. Also das ist, wenn man sich gefällt einander, ist ja nicht auszuschließen, dass irgendwas einmal passiert auch dann, aber Massage ist Massage und der Rest ist der Rest.
Mhm.
Also da gibt es jetzt auch nicht einen Discount oder sowas, aber wobei es schon ein lustiges Gefühl ist, wenn man irgendjemanden jetzt durchknetet und du weißt, okay, eine Stunde später reißt dir den Arsch auf. Also.
Aber ich muss mal ganz ehrlich so indiskret fragen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf, aber wir sind ja unter uns, ja?
Jo.
Hast du schon mal die Situation gehabt, weil du gibst ja Ganzkörpermassagen, dass du das ja auch professionell gemacht hast und gemerkt hast, so bei einem Kunden oder einer Kundin regt sich irgendwas?
Einmal eigentlich, ja. Ich meine, dazu muss man sagen, die Massagetechnik, die ich gelernt habe, das ist keine sanfte Massage jetzt. Also Das ist meistens relativ unangenehm, weil das halt einfach wirklich gesundheitsorientiert ist. Und wenn du zum Beispiel extrem verspanntes Gewebe irgendwie locker kriegen willst, dann musst du echt reinfassen. Das ist echt unangenehm. Die Leute haben teilweise richtig Schmerzen. Für einen guten Zweck, weil es halt danach besser ist und alles drum und dran, aber das ist weit von Erotik entfernt.
Mhm.
Ich hatte das Thema einmal, dass irgendwer offensichtlich schon so lange nicht mehr angefasst wurde, dass sich da gleich mal was geregt hat, aber das war dann auch nach ein paar Minuten auch wieder vorbei. Also das ist, um Gottes Willen, wir sind alle erwachsen, wir haben alle sowas schon mal gesehen, es fürchtet sich kein Mensch vor einer Erektion, also alles gut, um Gottes Willen. Ein einziges Mal ist es mir passiert, dass ich beim Reinkommen schon dachte, der hat eine Erektion, aber das hat sich dann als Irrtum rausgestellt, das war einfach nur so groß.
Okay.
Jo, der hat mir dann eben auch erzählt während der Massage, dass er jahrelang als Escort gearbeitet hat und ich dachte so, ja, makes sense.
Ist es dann wirklich bei Massagen so wie beim Friseur, dass Leuten einem dann wirklich so ihr ganzes Privatleben erzählen?
Ja, absolut.
Ich bin immer so der stille Kunde, also beim Haare schneiden, als auch wenn ich massiert werde und ich liebe Massagen, ja. Aber ich bin immer so, ich denke mir so, die armen Leute müssen sich den ganzen Tag so dumme Gequatsche von irgendwelchen Leuten anhören, so, und ich weiß es nicht.
Nee, also ich weiß nicht, das ist halt so ein geschützter Rahmen, wo man auch zu zweit quasi allein ist und da haben viele Leute, ich meine, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, ich meine, es soll ja auch quasi, vor allem für gestresste Leute und so weiter, scheiß Jackie Cola, das soll ja auch dann so die Stunde Auszeit quasi sein, wo es mal wirklich nur um dich geht und wo von außen nichts mit dazu spielt und alles drum und dran. Da sehen viele Leute wirklich den Moment gekommen quasi, um so wirklich mal ihr Herz auszuschütten und alles drum und dran. Also ich habe da schon Stories gehört, wo ich mir echt dachte so, uff, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall heftige Sachen kommen so.
Ja, ja, du, also ich hatte zum Beispiel meinen einen Kunden, da bin ich auch ziemlich weit gefahren zu nehmen. Das war eine 2-Stunden-Massage und erzählt mir mittendrin, dass er geflüchtet ist irgendwie vor seinen Eltern, weil die versucht haben, ihn umzubringen. Quasi, er ist irgendwann mal zu sich gekommen und konnte sich nicht bewegen und hat es dann irgendwie geschafft, eine Freundin anzurufen, die hat ihn ins Krankenhaus gebracht, die haben ihm dann erklärt, dass er mindestens dort schon 3 Tage gelegen haben muss und irgendein Gift bekommen haben muss von irgendjemandem, das jetzt dann nicht mehr nachweisbar war oder sowas, im Haus seiner Eltern allerdings. Das heißt, die sind quasi 3 Tage über ihn drüber gestiegen, als er dort am Boden gelegen hat und so weiter und so fort. Und
aber weiß man auch, warum die das gemacht haben?
Nein, absolut. Das ist er sagt, er hat keine Ahnung, es war immer schon problematisch bei denen zu Hause und alles drum und dran und ich habe denen nicht weiter nachgefragt, weil ich denke mir immer, okay, das, was er mir erzählen möchte, das wird er mir erzählen und alles andere geht mich eigentlich nichts an. Ich bin ein Fremder in dem Moment. Freut mich ja, wenn ich so vertrauenserweckend aussehe quasi, dass die Leute sich sicher fühlen, mir solche Geschichten zu erzählen. Aber wie reagierst du denn auf sowas?
Voll. Ich weiß, ich kann da total mit dir mitfühlen. Also meine Mom sagt ja immer so, dass mein größtes Talent das ist, dass mir wildfremde Leute alles erzählen.
Na gut, du hast ein Gesicht wie ein Beichtstuhl, das stimmt.
Also was ich mir verziehen kann, ist, ich habe zum Beispiel so die Situation, dass mit Taxifahrer gerne immer irgendwelche Sachen erzählen. Das ist immer oft super problematisch. Mhm. Super problematisch. Von Verschwörungstheorien über irgendwelches rassistisches Gequatsche bis sonst irgendwas. Aber es ist meistens immer ganz schlimm. Das sind immer so diese Leute, man wird ja wohl noch sagen dürfen, so, ne? Diese Leute.
Oh fuck.
Aber jetzt war ich auch kürzlich beim Zahnarzt, Prophylaxe und die Person, die mir meine Prophylaxe gemacht hat, meine Lieblingsprophylaxe-Assistentin, ist nicht mehr in der Praxis, was richtig schlimm ist für mich. Und auf jeden Fall die neue Person, die da arbeitet, ist ein Albtraum. Hat schon angefangen mit, ziehen Sie die Maske ruhig aus, Corona gibt's nicht. Ne? Und dann hat die mir dann die ganze Zeit, während ich dann da gelegen mit meinem offenen Mund, und das ist eine sehr vulnerable Stellung, wenn du da liegst und da irgendwie in deinen Zähnen umgebohrt wird oder sonst irgendwas. Und die Person, die da irgendwelche krassen Sachen erzählt, so zum Thema irgendwie Corona gibt's nicht, hat sie bei Telegram gelesen und dann, das war auch zu der Zeit, als gerade der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und sie dann wirklich ernsthaft zu mir sagt so, ja, also ihre Mutter ist ja aus der Ukraine und ihrer Meinung nach kann man die Ukraine ausbomben, da sind nur alte Leute und das Land hat nichts zu bieten. Und du liegst dann da und denkst dir so, was stimmt nicht mit dir und was soll ich jetzt sagen, während du hier gerade bei mir an meinen Zähnen rummachst, so, weißt du, ich meine?
Ja, Gott sei Dank hat die Finger in deinem Mund in dem Moment, da musst du nichts sagen.
Alter, also.
Ja, Edis, wie reagierst du auf solche Sachen? Schau, der letzte
Kurs. Ich denke manchmal so, halt einfach, oder wo du einfach wirklich nur sagen möchtest, so, ja, halten Sie bitte Ihre Fresse. Ne? Mhm.
Du, bei meinem letzten Kurs, in meiner Ausbildung, die Theoriekurse haben ja aufgrund von Corona jetzt alle online stattgefunden über Teams-Meetings und so, lässt meine Ausbilderin auch allen Ernstes auch den Spruch fallen von wegen, ja, das ist in der Ukraine drüben, das ist jetzt quasi eh das Gleiche wie bei uns, weil, ich meine, dort drüben fallen halt Bomben und bei uns werden wir halt mit den ganzen Corona-Maßnahmen kaputt gemacht, ne? Also,
Alter.
Ich meine, das ist, Und das mir, wo sie erstens mal weiß, ich teile ihre Meinung in Bezug auf Corona absolut nicht und zweitens, ich habe Freunde in der Ukraine, also was zur Hölle, ich meine, was läuft mit dir schief, ne? Und ja, wie gesagt, ich habe da lauter Sachen teilweise auch erzählt bekommen von Klienten, das fängt an bei häuslicher Gewalt über sexuellen Missbrauch und alles drum und dran, also man will ja dann auch nichts Falsches sagen in dem Moment und ja, was sage ich jetzt quasi einem Vergewaltigungsopfer, über das ich eigentlich nichts weiß, was nicht falsch ist und wo ich nicht Gefahr laufe, denjenigen oder diejenige dann vielleicht in irgendeiner anderen Form dann zu triggern, nicht, weil ich es einfach nicht wissen kann.
Aber vielleicht ist es ja schon mal ein ganz guter Punkt in, ich sage jetzt mal, dem Verarbeitungsprozess der Person, dass man sich schon mal jemandem anvertraut.
Ja, ich finde das wahnsinnig mutig, dass man das einfach irgendjemandem, also ich könnte einfach rumlaufen und das irgendwem anderen dann erzählen. Ne? Mhm. Ich meine, mache ich natürlich nicht. Ich meine,
das Ding ist, du kreierst hier einen Safe Space. Ja. Und ich denke, das ist den Leuten auch bewusst.
Ja, aber die können nicht wissen, ob mir das bewusst ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, ja. Ich nehme das natürlich, weil wie du sagst, das ist ein Safe Space und das soll es auch sein und ich nehme das auch ernst und würde da auch das Vertrauen nicht missbrauchen wollen in irgendeiner Hinsicht, aber das weiß ich, das können die nicht wissen. Ne? Und insofern, ich finde das schon ganz mutig, dass die dann auch tatsächlich einfach da teilweise mit extrem persönlichen Dingen daherkommen.
Heftig. Also ich glaube, da muss man, glaube ich, wirklich auch nicht nur irgendwie gut massieren können, sondern auch irgendwie so ein bisschen die Eigenschaft von so einem Sozialarbeiter haben.
Ja, man muss schon teilweise ein bisschen lavieren und auch teilweise ein bisschen einschätzen, welche Antwort möchte die Person jetzt vielleicht auch haben. Schau, wenn mir ein Vergewaltigungsopfer daherkommt und mir von seiner Erfahrung erzählt, meine erste instinktive Reaktion wäre, erzähl mir, wo der Kerl lebt, ich fahre hin und mach den alle. Ne? Kannst halt natürlich nicht bringen in so einem Fall. Ne? Gar nicht so einfach teilweise, ja. Aber die Geschichte mit den Happy Ends, ja, sagen wir es mal so. Wenn man als schwuler Masseur auf diversen Dating-Plattformen ist und dort Massagen anbietet, muss man natürlich auch damit rechnen, dass die Leute mal nachfragen. So ist dann Happy End mit inbegriffen. Finde ich nicht problematisch, die Frage ist ja vollkommen legitim. Ich sage dann nö. Und das war es in 99% der Fälle auch. Diejenigen, die dann sowieso nur wegen dem Happy End gekommen wären, die kommen dann halt nicht, ist mir auch lieber. Ein paar Leute sagen dann so, ja, ist okay, gut, ich bin eh so verspannt, ich komme dann einfach trotzdem, auch ohne Happy End. Wirklich lästig sind dann einfach nur diejenigen, die es dann einfach nicht einsehen wollen.
Also gab es schon so Situationen, dass die Leute einfach angefangen haben, an sich rumzuspielen oder an dir rumzuspielen währenddessen?
An mir rumzuspielen, nicht an sich selber, ja, aber da muss ich da auch ganz ehrlich sagen, also die letzten 10 Minuten von jeder Massage, es ist immer so Kopfmassage quasi zum Abschluss, so quasi was Angenehmes, nicht, weil das da vorher teilweise relativ unangenehm ist. Und da sage ich dir ganz ehrlich, also ich sitze da am Kopfende, massiere den Kopf von jemandem, was der in der Zwischenzeit da unten mit sich macht, ist mir eigentlich relativ Banane.
Aber wie oft kommt sowas vor?
Ich glaube bis jetzt in irgendwas über 300 Massagen, was ich gemacht habe, vielleicht zweimal, also ganz selten.
Ah, the disrespect irgendwie so, ne? Ist das irgendwie? Ich glaube vor allem, dass die Leute sogar noch denken, dass das ein Kompliment ist. Oder?
Ja, wie war das? Der Penis ist die Antenne des Herzens.
Ich hätte mich gerade fast an meinem Jackie Cola verschluckt. Den kannte ich noch nicht. Aber ich habe ja in der Bahn mal so einen ganz tollen Spruch von so einer älteren Dame mal gehört, die irgendwie, dazu muss ich sagen, ich habe mal in Süddeutschland gewohnt, in der Nähe von Baden-Baden, was so ein Kurort ist. Und da gab es dann immer, wenn ich dann morgens zur Arbeit gefahren bin, immer so lustige Rentnerinnengruppen, die dann immer schon so Frühshoppen gemacht haben. Also die dann da immer mit Schnittchen und Shampoos im RE saßen. Und irgendwie geil. Kichern da irgendwie, keine Ahnung, halt nach Baden-Baden gefahren sind. Und da habe ich gelernt, Lieselotte, Durchfall sind die Tränen des Unterleibs. Es ist schon 10 Jahre her, dass ich darüber gehört habe, aber irgendwie, das ist ein Ding, das werde ich, glaube ich, nie vergessen.
Ach Gott, eine Arbeitskollegin von mir meinte mal, Durchfall ist die Periode des schwulen Mannes.
Oh, no.
Da war ich auch so gut, das Gespräch endet hier.
Schlimm.
Ich möchte jetzt nicht mehr von dieser Philosophie wissen.
Aber wir sind hier schon gerade bei lustigen Kack- und Sachgeschichten angekommen. Gott, ja. Gibt's irgendeine, das ist ja hier im Podcast ja total beliebt, gibt's irgendeine Story dazu, die du teilen kannst oder möchtest?
Oh ja. Also möchte, weiß ich nicht, aber kann, ja, definitiv. Das betrifft nämlich witzigerweise einen von den Typen, mit denen mein Mann und ich so 2-3 Mal uns getroffen hatten. Der hat mich irgendwann mal angerufen und meinte, ich brauche dich unbedingt für eine Massage, ich habe einen doppelten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich sag natürlich,
das darfst du als Masseur sowas machen?
Ich sage natürlich eben das, was ein seriöser Masseur darauf sagt, sage ich, ich glaube, du spinnst, du gehörst zum Arzt und nicht zu mir. Dann meinte er darauf, hey, ich war schon beim Arzt, der hat gemeint, unbedingt massieren, damit sich das alles lockert, weil sonst wird das nichts. Dazu muss man sagen, der Kerl ist Krankenpfleger.
Okay.
Also grundsätzlich vom Fach und ich habe dann gemeint, naja, ein paar ganz sanfte Techniken kann ich da schon anwenden, habe ich eigentlich eh gelernt. Also auf deine Verantwortung, versuchen wir es mal. Und er meint dann so, ich komme dann vorbei und wenn du fertig bist, dann können wir noch ein Schlafzimmer. Und ich dachte, ja, das gucke ich mir dann an, so quasi wie du mit einem doppelten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule noch einen wilden Hengst spielst. Aber und er meinte so, naja, du kannst ja quasi schon einen Plug tragen bei der Massage. Ne? Und ich dachte dann so, naja, wenn es ihn scharf macht, warum meine ich
das? Hast du gemacht?
Ist eh lustig. Ja, habe ich dann gemacht. Okay. Jetzt muss man sagen, ich mag die Dinger eigentlich nicht besonders, aber ja, meine Güte, was denn? Man probiert ja mal was. Und ich habe dann schon gemerkt, so irgendwie eine Zeit bevor er dann tatsächlich an der Tür war, meine Verdauung und alles, mein ganzes Innenleben will gerade nicht ganz so, wie ich will und alles drum und dran. Dann habe ich immer beschlossen, okay, nein, gut, das Ding muss weg da hinten, weil das funktioniert so nicht. In dem Moment läutet es an der Tür, er steht da, ich sag, du, Schnucki, ich muss noch ganz kurz auf die Toilette, ich bin dann gleich bei dir. Renn ins Gästeklo, das übrigens direkt neben dem Massageraum ist, mach die Tür hinter mir zu, zieh das Ding raus und da kommt so richtig...
So richtiger Pfropfen.
Ja, da kommt so richtig was mit. Mhm. So, fatz! Quasi über die Fliesen, über die Dusche, also das komplette Gästebad war irgendwie so.
Und renovierungsbedürftig.
Und ich stehe da drin und denke so, fuck, was machst du jetzt? Der Kerl steht quasi vor der Tür draußen und ich da drin so mit dem ganzen Bad und der ganzen Sauerei, die da gerade passiert, verdammt nochmal. Ja, immer bleibt eh nichts über, mal schnell sauber gemacht und halt, ja. Bin gleich wieder da. Oh. Ich meine, der hat dann aufgrund seines Bandscheibenvorfalls tatsächlich 20 Minuten vor lauter Schmerzen den Überzug von meinem Massagetisch voll geschwitzt und hat natürlich dann hinterher nichts mehr machen wollen. Also Gott sei Dank, weil das wäre bei mir eh nicht mehr gegangen, aber nicht der glorreichste Moment in meinem Leben.
Das hört sich meistens so an, aber vielen Dank, dass du auf jeden Fall diese Geschichte mit uns teilst. Ja,
sehr gerne. Warum soll ich alleine leiden?
Apropos Leiden, lass uns über unser Fuck-Girl des Tages sprechen. Mm. Das ist die Mona aus Hohenschönhausen.
Was für ein Name.
030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages.
Also ich habe den Typ bei Tinder kennengelernt und wollte mich dann mit ihm an einem verregneten Sonntag während des Lockdowns treffen. Spazieren kam wegen des Wetters nicht in Frage, deswegen habe ich halt gesagt, dass er zu mir kommen kann, ohne größere Intention zu haben, wobei er auf den Bildern schon ganz gut aussah. Also wenn es sich ergeben hätte, dass der mehr läuft, dann wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt gewesen, allein von den Bildern her. Aber dann hat er geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und ihn schon im Treppenhaus gesehen und auf den ersten Blick erkannt, dass er keine 1,80 Meter, sondern 1,60 Meter und damit zwei Köpfe kleiner als ich ist. Und dann hat er Hallo gesagt und hatte richtig ungepflegte Zähne. Und daraufhin wollte ich ihn halt auf keinen Fall in meine Wohnung lassen und habe dann einen Anfall simuliert und so getan, als ob ich gerade viel um die Ohren hätte und meinte, es ist jetzt spontan noch gerade was dazugekommen, als er auf dem Weg war und er soll bitte gehen.
030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages.
Okay, Ronny, was sagst du, wenn du das hörst?
Ich verstehe sie.
Ist dir schon mal sowas passiert?
Ja, aber ich habe leider Gottes nicht so cool reagiert wie sie.
Erzähl.
Es war so, also es war auch witzigerweise auch der erste nach meiner eben ewig langen Beziehung. Und der hatte auch eben, den habe ich irgendwo übers Internet kennengelernt und der hat auf den Fotos auch recht gut ausgesehen und so. Und war auch laut Profil da quasi nur aktiv, was mich damals eben ziemlich gereizt hat, weil, weißt du, nach 13 Jahren mit selber nur aktiv sein, war ich so, Alter. Und ich komme dann hin zu dem, der hat aus irgendeinem Grund da eine Wissenschaft draus gemacht aus diesem Date. Der wollte unbedingt, ich weiß nicht, ob der das für sich nicht rechtfertigen konnte, dass es einfach nur ein Fick-Date wird. Mhm. Der hat dann gemeint, ja, dann kommst du zu mir, mache ich uns Abendessen und alles drum und dran und Und ich so, ja, wenn es da was bedeutet, dann mach halt mal, ne? Gut, und ich komme hin und der macht die Tür auf, sieht null so aus wie auf den Bildern, ist irgendwie so rein körperlich mal die Hälfte von mir. Mhm. Und ich wollte eigentlich gleich wieder gehen, aber dann dachte, na gut, also die Härte hatte ich dann einfach nicht. Mhm. Dann haben wir eigentlich echt gut gekocht und wir haben uns dann relativ gut unterhalten und so weiter. Und ich bin die ganze Zeit dort gelegen und Weißwein getrunken und den Kerl angesehen und mir gedacht,
wer bist du?
Nee. einfach so, does nothing for me. So richtig, so absoluter Deep-Boner, gell? Und irgendwann dann einmal nach 2 Stunden oder sowas habe ich dann gemerkt, so er will jetzt schon so richtig. Und also der hat auch schon eine Riesenerektion, die nicht zu übersehen war, weil der war extrem gut gebaut in der Hinsicht. Und ich war schon betrunken genug und einfach auch unter Vögel genug zu dem Zeitpunkt, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, weißt du was, alles gut, ich lege mich hin, mach mal.
Und wie war es denn letztendlich? Wie war es denn letztendlich? War auch nicht gut, ja?
Es war okay, war jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen. War ein bisschen krass, weil wie gesagt, nach 13 Jahren so rein immer nur top sein, dann auf einmal 24 Zentimeter verpasst kriegen, ist ein bisschen Herausforderung. Aber wie gesagt, ich war so betrunken und untervögelt, dass alles eigentlich mehr oder weniger schon egal war. Aber eben normalerweise, wenn mir das jetzt passieren würde, ich will mich umdrehen in der Tür und gehen. Das geht gar nicht. So Leute, die einfach Bilder einstellen ins Netz und dann original nicht so aussehen wie
also war das auch wirklich ein Fake-Bild, meinst du?
Nein, das war schon eher. Mhm. Aber das war halt einfach komplett, das war ein professionelles Fotoshooting, so, okay. Erstens mal. Da war er ohne Brille, da war er noch deutlich schlanker, als er dann schlussendlich war und alles drum und dran und auch so fotografiert, dass er deutlich größer ausgesehen hat, als er schlussendlich war. Also der ging mir bis zur Brust, Alter.
Aber so. Ist der Größe wichtig?
Nein, also Körpergröße
nicht. Ich meine sowohl als auch.
Die Größe.
Sowohl als auch.
Nee, gar nicht. Sagen wir es mal so, mein Mann ist leicht überdurchschnittlich und das ist ganz gut so. Hin und wieder ist was Größeres auch mal ganz nett, so für den Spaß, aber das ist wirklich nur der reine Abwechslung halber.
Also du bist keine Size Queen?
Nein, null. Absolut gar nicht.
Ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Kumpel und wir haben uns über so ein Meme unterhalten. Und zwar im britischen TV ist irgend so ein Typ gewesen, der irgendwie erzählt hat, dass er wohl Rekordhalter mit dem wohl größten Penis der Welt ist.
Ach, der Kerl, ja.
Es ist so ein Brite gewesen, der jetzt auch, ich sag jetzt mal, nicht gerade unsäglich hübsch gewesen ist, was ja auch vollkommen okay ist. Aber das war halt so jemand, der sich übelst auf seine Schwanzgröße was eingebildet hat und dann erstmal so den Moderatoren sein Foto vor die Nase gehalten hat.
Der,
so,
ist, ja, ne? der ist ja auch, glaube ich, Co-Autor dieses einen Buches da, dieser Ratgeber, der Leben mit einem großen Penis, so Size Does Matter, ne?
Aha, okay.
Was ich weiß. Ja, ich weiß ja, Jonah irgendwie heißt dieser Kerl. Ich kenne den, ja.
Genau, und wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten, wie das so ist im Sinne von, ob man sich viel eher auf jemanden einlässt, auch wenn er rein optisch nicht der Typ ist. Aber wenn du weißt, der Typ ist halt unglaublich behangen. Einfach, wenn man sagt so, scheiß drauf, wie das Gesicht aussieht, Hauptsache 25 oder 35 Zentimeter.
Uff, nee. Also ja, wahrscheinlich manche Leute, ja, sicher, aber in meinem Fall nicht, nein. Also das ist, ich bin so ein Typ, also mir ist das Gesicht wahnsinnig wichtig, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass der Kerl irgendwie als in seiner Gesamtheit irgendwie ein stimmiges Bild abgibt, das mich irgendwie anspricht. Ich meine, ja, Mikropenis brauche ich jetzt keinen, um Gottes Willen, das wäre ein bisschen langweilig, aber ansonsten, um Gottes Willen, also, da ist die Größe dann relativ unausschlaggebend. Also der kann 35 Zentimeter haben, wobei das wahrscheinlich eine Herausforderung wäre, aber also der kann richtig gut ausgestattet sein, sagen wir es mal so. Wenn der Rest von dem Kerl nicht passt, dann du, nee, danke, das wird einfach nicht funktionieren, weil es geht ja bei dem Ganzen auch nicht nur um den physischen Vorgang, da hinten was drinnen zu haben,
sondern an den 35 Zentimetern hängt auch ein Mensch.
Richtig. Und der muss zumindest in irgendeiner Form für mich irgendwie ansprechend sein und natürlich ich für den auch, ganz klar. Aber ansonsten wird das nicht funktionieren. Also da gibt es ja auch Rome, ich werde immer wieder mal angeschrieben von irgendwelchen Leuten, die jenseits der 60 sind und ja, haben halt 25 Zentimeter in der Hose und sowas. Kein Age-Shaming oder sonst irgendwas, aber das ist halt einfach nicht mein Beuteschema in dem Moment. Wenn der Kerl einfach Mitte 60 ist, übergewichtig und ungepflegt, dann kann der 25 Zentimeter haben, solange der will. Das wird nicht funktionieren, ganz einfach. Also Size Queen definitiv nicht.
Du fragst ja gar nicht, was der Kumpel von mir dazu gesagt hat, zu dem Thema.
Also.
Willst du es wissen?
Na, selbstverständlich. Erklär mich auf.
Der meinte, dass er übelst auf große Dinge steht, so. Und dass er zumindest mal einen Blick drauf werfen würde und je nachdem, wie es aussieht, vielleicht auch irgendwie Hand anlegen würde. Also egal, wie die Person aussieht, aber er lässt sich auf jeden Fall gerne von neuen großen Dingen triggern.
Ach ja, naja, wie gesagt, so rein optisch und alles drum und dran, klar, also wenn der Kerl halbwegs gut aussieht und hat er auch noch was ordentlich in der Hose, das ist natürlich ein Pluspunkt, klar, keine Frage. Aber wie gesagt, das als allein ausschlaggebendes Kriterium funktioniert für mich nicht. Null.
Ich muss dich noch was anderes fragen. Jo. Und zwar, wir haben ja schon so ein bisschen angekratzt, dass du so ein alter Rocker bist, wenn ich das so sagen darf. Also Metal for Life, und man sieht sie auch an. Ist das auch so ein Ding, was auch von vielen Leuten so ein bisschen fetischisiert wird?
Interessanterweise ja. Wobei die Schnittmenge sehr, sehr klein ist, ist mir mal aufgefallen. Also ich habe das erst gestern mit einem Freund von mir besprochen, weil ich gesagt habe, ich fand es immer wesentlich unkomplizierter in der Metal-Szene schwul zu sein als umgekehrt. Mhm. Die schwulen Szene feiert sich selber ganz gern so als riesig divers und da kann jeder so sein, wie er will und ladidadida. Und in Wahrheit, komm mal in die handelsübliche Schwulenbar, sieh so aus wie ich und erklär den Leuten, dass du eigentlich jetzt mit Britney Spears oder Katy Perry oder so, wenn eigentlich nicht wahnsinnig viel anfangen kannst, da bist du sehr, sehr schnell außen vor.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, das Ding ist so, bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, einfach so ein alter Rap-Head, Hip-Hop-Head, ja. Mhm. Ich glaube irgendwie, das ist eine Sache, mit der, glaube ich, Queers im Allgemeinen vermutlich mehr anfangen können als mit Metal, zumindest in meiner Vorstellung. Ja. Ich finde, wie sind die Reaktionen da normalerweise drauf?
Sehr viele Leute glauben, dass das quasi eben, wie du sagst, so ein Fetisch ist von mir quasi. Die erwarten dann in dem Moment, wo eben, was weiß ich, Britney Spears dann läuft, dass ich dann tatsächlich quietschend vom Stuhl springe und mittanze oder so irgendwas, sind dann relativ vor den Kopf gestoßen, wenn das tatsächlich nicht passiert, weil alles gut, Britney Spears hat ihren Erfolg wahrscheinlich auch nicht geschenkt bekommen. Es soll absolut keine Wertung sein, wem das gefällt und so weiter. Es ist einfach nicht mein Ding, ganz einfach. Und das ist einfach wirklich nicht mein Ding. Und das fällt manchen Leuten einfach schwer zu glauben. Also sehr viele Leute glauben einfach, das ist tatsächlich nur so eine Front, die ich ja quasi nach außen hin präsentiere, um irgendwie cool zu wirken oder sonst irgendwas. Aber ich denke, es gibt ganz andere Arten und Weisen, sozial akzeptiert zu werden und cool zu wirken, als sich jetzt von oben bis unten zutätowieren zu lassen. Das hätte ich dann, wenn es fähig wäre, wesentlich einfacher haben können als das. Dann gibt es natürlich, wie du sagst, es gibt so die paar Leute, die das tatsächlich dann fetischisieren, die dann glauben, sie haben bei mir jetzt so den überdominanten Metal irgendwas harten Fetischkerl sonst irgendwas gefunden, was halt auch einfach absolut nicht stimmt, weil ja, ist halt nicht so.
Sowas wie Aerosmith mir den Shit aus dem Arsch oder
Gott. Oh Gott. Instant Block. Möchten Sie diesen User blockieren? Ja.
Oder Bon Jovi mich mal so richtig.
Oh Gott, nein. Ey.
Oder? Kam auch schon der Spruch zu dir, sowas wie beim ESC so nach Motto, na immerhin waren Lordi dabei oder sowas?
Oh Gott. Ja, so blöde Sprüche kommen immer wieder mal. Ich meine, wie gesagt, man rechnet ja auch damit, wenn man so aussieht wie ich und alles drum und dran. Ich verstehe jeden, der Metal-Musik nicht leiden kann. Das ist jetzt nicht zwingend der Mainstream. Das ist laut, das ist aggressiv, das ist schnell und alles. Muss man mögen.
Also laut, aggressiv und schnell mag ich persönlich sehr gerne. Ich persönlich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Metal-Typ. Hm. Ich glaube, ich wäre sehr unglücklich auf einer Metal-Party, aber that's just me. Aber warst du schon mal auf einer queeren Metal-Party? Gibt es das irgendwo?
Nein. Nein, nein, absolut nicht. Leider Gottes, das ist
wäre, glaube ich, so eine Nische, ne? Weil ich hab jetzt letztes Wochenende in Augsburg aufgelegt, mhm, und der DJ, der da vor mir aufgelegt hat, wir haben so B2B gemacht, immer so halbe Stunde. Und der hat dann so ein richtig krasses, ich würde mal sagen, für meine Verhältnisse, ja, Metal-ish Set gemacht, so, ne? Und also da kamen dann wirklich so Sachen, wo ich gedacht habe, ich habe sowas noch nie im Club gehört, vor allem nicht in einem Queeren so. Also das war dann wirklich so Limp Bizkit, Papa Roach, keine Ahnung was. Ich glaube, für dich jetzt vermutlich auch nur irgendwas, wo du müde lächeln kannst. Aber auf jeden Fall krasser als das, was du sonst irgendwie aus anderen Partykontexten kennst.
Ja, definitiv. Ich meine, gut, dass wir müde lächeln, das würde ich jetzt abstreiten, weil ich grundsätzlich kein Fan davon bin, Musikgeschmack zu werten. Aber ein Freund von mir zum Beispiel, der ist Tänzer in einem Schwulenclub in Belfast. Und der steht eben auch so ein bisschen auf Metal und solche Sachen und der hat schon ein paar Mal vorgeschlagen, eben dem Clubbesitzer, von wegen, ja mach doch mal, also schwuler Club natürlich, also mach doch mal, was weiß ich, jeden zweiten Donnerstag im Monat oder irgendwas mal so eine Rock- und Metal-Nacht. Und der Ona hat ihn gerade einfach nur angesehen und gemeint so, Kollege, ich will Geld verdienen. Also, wobei, da so, kommt einfach keiner.
Wobei, queere Rockpartys gibt es tatsächlich und ich habe auch mal auf einer aufgelegt, die Berlin, die hieß London Calling, gab es mit Schwurz. Da gab es einen Rock Independent Floor.
Nice.
Und dann halt noch so andere Sachen, aber das gibt's halt mittlerweile nicht. Ich meine, es gab noch eine andere im Schwurz, Search and Destroy. Auch so. Mhm. Aber es ist halt lange her.
Naja, klar.
Lange her. Aber gerade irgendwie scheint das wirklich nicht so ein Ding zu sein.
Nee, du, ich meine, es ist, wie gesagt, Metal ist ja jetzt auch grundsätzlich keine Mainstream-Geschichte. Schwul zu sein ist keine Mainstream-Geschichte. Und die Schnittmenge aus den beiden ist halt dann entsprechend noch kleiner. Das ist ganz klar. Schau, mein Mann steht auf Disney-Soundtracks und A Cappella-Sachen. Also,
läuft dann bei euch zu Hause so irgendwie Let It Go von Frozen?
Auch, ja. wenn man jetzt zu zweit es schafft, irgendwie nicht völlig unsympathisch zu sein, was den Musikgeschmack des anderen betrifft, dann funktioniert das auch ganz gut. Ne? Aber es hat eine Zeit lang gedauert, weil mein Mann, er hatte früher lauter Freundinnen, der hatte von mir, glaube ich, eine einzige Beziehung mit einem Mann und hat sich sehr, sehr spät geoutet erst und hat dann das Ganze einfach so richtig, richtig, richtig ausgelebt und hat mir auch am Anfang unserer Beziehung immer wieder erklärt, von wegen, ja, das ist in den schwulen Bars immer so toll, da kann man so sein, wie man ist und alles drum und dran. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich ihm klar machen konnte, man kann in der schwulen Szene so sein wie du, dann passt man da auch einfach gut rein. Ich meine, er ist halt einfach dieses lebende Klischee, wenn man so will, vollkommen wertfrei jetzt gesagt. Ich meine, er mag einfach die ganze Musik, die dort spielt, er mag Glitzer, er liebt einfach alles, was in irgendeiner Form mit der queeren Szene zu tun hat, ist einfach genau seines und treibt sich dort einfach auch wirklich wahnsinnig gerne rum. Und dementsprechend, er fühlt sich da komplett zu Hause. Wenn ich in so ein Clubbing reinkomme, dann bin ich im ersten Moment mal ein Fremdkörper.
Mhm.
Man wird dann auch teilweise schon schief angesehen in der Hinsicht. Das dauert dann meistens ein bisschen, bis man so ein bisschen mal sich locker machen kann und auch dann tatsächlich seinen Spaß hat und alles.
Aber du hast ja gerade gesagt, dass dein Mann, bevor er die Beziehung mit dir hatte, vor allem mit Frauen zusammen gewesen ist,
jo.
Richtig? War das in deinem Fall auch so, dass du auch Freundinnen hattest oder bist du quasi wirklich so ein Golden Gay?
Golden Gay. Komplett. Nee, das war bei mir relativ schnell klar. Also ich glaube, mit 14 geoutet oder sowas. Auch bei meinen Eltern. Da muss man sagen, wie gesagt, ich bin in einem winzig kleinen Bergdorf groß geworden. Das ist so in einem Umfeld, das eine sehr, sehr, sehr restriktive, sehr, sehr klar umrissene Vorstellung von Männlichkeit hat und wie ein Mann zu sein hat. Und wenn du dann ein bisschen aus dem Rahmen fällst, das fällt sofort auf. Mein Mann beispielsweise, wie gesagt, ich sehe immer wieder Kinderfotos von ihm und dann denke mir so, wie konnte dir jemals irgendwer den Hetero abkaufen? Das geht sich nicht aus. Aber der ist halt einfach in einem sehr liberalen Umfeld groß geworden. Da ist einfach viel mehr erlaubt. Da kannst du viel mehr von so einem antiquierten Männlichkeits-Weiblichkeitsbild abweichen, ohne dass das groß irgendwen kratzt. Da, wo ich groß geworden bin, war das ein Riesenthema. Ne? Und ich bin da sehr, sehr, sehr früh schon aus der Rolle gefallen und habe das ja früh schon nicht ins Raster gepasst. Und dementsprechend, dass da irgendwas anders ist als bei allen anderen, das war sehr, sehr schnell klar. Und ja, dementsprechend habe ich mich mit 14 dann gleich mal geoutet, weil ging dann nicht mehr anders.
Okay, aber ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie sehr krass, wenn du schon so früh, also wie soll ich sagen, es gibt ja zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt ja das Ding erstmal so für sich den Verdacht zu haben und dann natürlich auch irgendwie sich irgendjemandem anzuvertrauen, sich zu outen. Da liegen ja Welten dazwischen. Ich meine, warst du schon immer sehr, sehr früh am Start mit allem? Also auch im Sinne von, allein schon zu wissen, so wer man ist, was man möchte und das auch irgendwie kompromisslos irgendwie mit der Welt zu teilen?
Nein, eigentlich gar nicht. Nee. Das war mehr so eine Notwendigkeit einfach, weil, wie gesagt, da wo ich groß geworden bin, da gab es halt einfach so quasi einen Lebensweg, einen gewissen, den man halt zu beschreiten hat und es war relativ schnell klar, das wird nicht meiner sein, weil das bin ich nicht, das will ich nicht, das wird so nicht funktionieren. Und dementsprechend musste ich mir dann relativ früh Gedanken darüber machen, ja, aber wenn das nicht, was denn dann? Ne? Das ist nicht so, dass ich das von Haus aus gewollt hätte unbedingt, weil ich meine, natürlich als Kind, als Jugendlicher, du willst mal irgendwo dazugehören, du willst nicht überall quasi rausstechen wie der Fehler im Getriebe quasi. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich mir einfach, wie gesagt, Gedanken machen musste darüber, was bin ich, wer will ich sein, wie will ich sein, wie soll mein Leben quasi verlaufen in dem Moment. Und notgedrungen, ja, war ich das Ganze schon sehr, sehr früh, das stimmt.
Hast du jetzt auch irgendwie so negative Situationen gehabt, wenn du quasi schon so früh geoutet gewesen bist? Oder war das wirklich so, dass die meisten Leute in deinem Umfeld sehr supportive waren?
Ich bin als allererstes mal in Konversionstherapie geschickt worden, damals von meinen Eltern.
Konversionstherapie, das ist ja, glaube ich, das müssen wir vielleicht, glaube ich, erklären. Das ist ja, glaube ich, so eine religiös motivierte Therapie oder beziehungsweise so ein Ansatz, wo man quasi versucht, Menschen dazu zu bewegen, anhand des Glaubens oder wegen des Glaubens, sich zu einem heterosexuellen Lifestyle zu bekehren und der Gayness irgendwie abzuschwören, richtig?
Absolut, absolut, ja. Das darf man sich jetzt allerdings in dem Fall nicht so vorstellen, wie das amerikanische Klischee, so mit den Bible Camps und den ganzen Schmarrn, wo die Leute wirklich interniert werden und alles. Meine Eltern haben damals einfach, wie gesagt, man muss im Hinterkopf behalten, das ist norditalienisches Bergdorf, 90er Jahre, lange vor dem Internet, lange bevor natürlich auch die ganze Information, die man heute über das Internet kriegt, verfügbar war und alles, also entsprechenden Bildungsstand und alles drum und dran. Meine Eltern haben irgendwo bei irgendeinem Vortrag in einem katholischen Zentrum eine ganz, ganz, ganz streng katholische Tante miterlebt, die Hypnosetherapie damals angeboten hat, und sind dann nachher zu ihr und ja, unser Sohn hat halt quasi gemeint, und die hat dann so gemeint, ja, das passt schon, das ist einfach ein Fehler im Unterbewusstsein, das muss man quasi Therapie machen, rausfinden, was das ist, das beheben, und dann klappt das schon nicht. Und ich wurde dann quasi dorthin verfrachtet und habe dann 2 Wochen dort in dieser lustigen Therapie verbracht, auf der Couch bei der Tante. Ja, hat natürlich offensichtlich nichts gebracht, dann wissen wir ja, nachdem ich jetzt mit einem Mann verheiratet bin, aber mir war dann relativ schnell klar dort, ich komme aus der Situation nicht raus, wenn ich jetzt nicht die Antworten gebe, quasi, die von mir erwartet werden bei solchen Sachen. Ich habe es dann halt schlicht und ergreifend gefaked, weil was willst du tun in so einer Situation? Ich meine, ich war 15.
Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was da genau gemacht wurde? Also das hört sich unglaublich abstrakt an. Ich glaube, sehr viele Leute haben auch gar keine Ahnung, was da genau passiert.
Naja, das ist auch sowas, was mich ärgert im Nachhinein bei dieser ganzen Geschichte. Das war ja nicht mal eine richtige Konversionstherapie. Das war einfach nur so irgendeine Shady-Tante, die in einem Hinterzimmer illegal irgendwelche Hypnosetherapien durchgeführt hat an Leuten, weil sie der Meinung war, wenn du mit dem Unterbewusstsein von Menschen Kontakt aufnimmst, dann kannst du jeden wie einen Computer einfach irgendwo von 0 auf 1 umstellen, sinngemäß, und dann klappt alles so, wie es quasi von der Natur, das hat sie mir auch immer wieder erzählt, quasi von der Natur eigentlich geplant war und alles. Und das ärgert mich immer noch so, das war nicht mal was richtig ist. Das klingt im Nachhinein, selbst wenn man es erzählt, obwohl es für mich extrem traumatisch war mit 15, das klingt immer noch so lächerlich noch dazu, weil es einfach so unfassbar blöd war. Ne? Aber wie gesagt, das war einfach so diese typische Hypnosetherapie, wenn man sich das vorstellt, eben das quasi, man wird in Trance versetzt und die versucht dann mit einem Unterbewusstsein Kontakt aufzunehmen und über entsprechende Fragestellungen dann halt einfach rauszufinden, wo der Haken liegt, und das dann entsprechend zu beheben und dadurch quasi die Umpolung unter Anführungszeichen jetzt zu erwirken in dem Fall. Wie gesagt, ich bin halt da, ich meine, das ist auch schweineteuer, das Ganze. Mhm. Also muss man sagen, also meine Eltern waren wirklich, wirklich nicht Großverdiener zu dem Zeitpunkt. Also das war eine Scheißmenge Geld für die. Und ich habe dann dort gelegen und dann, ja, logischerweise, man, mit uns rennt nichts schief. Insofern hat die Tante natürlich auch nichts gefunden, großartig, aber ich musste dann quasi dort irgendwas aus dem Hut zaubern, damit die irgendein Ergebnis niederschreiben kann, damit ich aus der Scheiße wieder rauskomme, weil ich wusste, ich bleib sonst da hängen.
Aber hattest du das Gefühl, dass du wirklich eine Hypnose gewesen bist, oder hast du auch das gespielt?
Das habe ich, gegen Ende habe ich es dann gespielt. Ganz am Anfang hat es schon funktioniert, weil ich war so, ich habe gesagt, ich war 15, ich war ja also quasi immer das komische Kind im Dorf. Meine Eltern haben mir dann quasi so erklärt, also so wie du bist, wollen wir dich nicht. Also ich meine, wie viele Möglichkeiten hast du in dem Moment, um da irgendwie rauszukommen? Ne? Also am Anfang habe ich noch daran geglaubt, dass das irgendwie schon eine Notwendigkeit besteht, das Ganze da jetzt irgendwie durchzuziehen. Und weil was mache ich dann schon sonst im Leben? Ne? Das ist, wenn quasi auch das Elternhaus als Unterstützung irgendwo wegbricht, ich meine, dann spielt halt nicht mehr viel. Ne? In der zweiten Hälfte, glaube ich, habe ich das dann, ja, spätestens irgendwann mal in der zweiten Hälfte, habe ich das echt nur mehr gespielt, weil es war relativ unschwer herauszufinden, auf was die Tante schlussendlich dann raus will und alles drum und dran und mit entsprechenden Antworten in die richtige Richtung. Sie hatte ihren Erfolg, sie hat meinen Eltern erklärt, alles passt, Ladi da, hat ihr Geld bekommen und ich konnte dort wieder weg.
Mhm. Also, war das dann so, dass du dann danach deine Homosexualität, bis du volljährig warst, dann irgendwie verstecken musstest?
Nee, also das hat ungefähr ein Jahr dann funktioniert und dann, ja, war es eigentlich eh wieder klar, dass das alles natürlich absolut keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, wie sollte es auch, um Gottes Willen? Das ist ja diese.
Ist ja auch mittlerweile verboten in Deutschland.
Ja, Gott sei Dank.
Und in vielen anderen Ländern.
Ich bin dann mit 17, dann also 2 Jahre später, habe ich auch irgendwann einmal dann gemeint, ich muss jetzt einen Aktivisten spielen und habe diese Tante dann nochmal besucht und die hat mir dann irgendwas erklärt von wegen, war dann ganz erstaunt natürlich, dass
sie versagt hat, meinst du?
Ja, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Beziehung mit einem Mann hatte und hat dann gemeint, ja, was die Hauptsache ist ja, dass du glücklich bist und ladidadida und ich sitze dann dort, also ich habe sie irgendwann mal angesehen, also mein machoides 17 Jahre altes alter Ego, jetzt rückwirkend betrachtet, hat gemeint, darum geht's jetzt gerade nicht. Ich bin eigentlich hier, um zu sagen, ich kenne die Schwulenszene bei uns in der Gegend, die ist ja nicht wahnsinnig groß, also ich kenne diese ganzen Leute. Und wenn ich noch rausfinde, dass sie jemals wieder irgendeinen 14-, 15-Jährigen da bei sich auf der Couch liegen haben und dem versuchen, sowas anzutun, wie sie mir angetan haben, dann spielt's Granada. Mhm. ich wusste ja, die Tante macht das Ganze alles an der Steuer vorbei, quasi im Hinterzimmer, alles inoffiziell.
Das ist ja auch kriminell und auch
also
ethisch auch total verwerflich.
Ethisch hin oder her, das hätte damals wahrscheinlich nicht gezogen, das Argument, nicht in dem Umfeld, aber das steuerliche Argument, das ich hatte, hätte die jederzeit dort auffliegen lassen können, das wusste die auch. Und ich weiß ehrlich gesagt bis heute von niemandem mehr, der dort irgendwann einmal hingekommen
aber ist das wäre. Ist das in dem Dorf, wo du groß geworden bist, eine häufigere Sache gewesen, dass das mit Leuten gemacht wurde? Oder war das jetzt wirklich eher wirklich so ein Einzelfall? Also auch zum Beispiel, hast du irgendwas von Leuten gehört, die vielleicht älter als du waren, die sowas durchgemacht haben?
Nee, das habe ich nicht gehört. Also das dürfte wirklich ein Einzelfall gewesen sein, also zu der Thematik jedenfalls. Weil ich weiß von ein, zwei anderen Leuten, die dann bei genau der gleichen Tante dort irgendwie so eine Rauchentwöhnung gemacht haben oder so irgendwas, vollkommen Unwichtiges in Wahrheit.
Hat es bei dir wenigstens geholfen?
Nee, auch nicht.
Quacksalberin.
Komplett. Naja, ich meine, was erwartet man sich von einer Theorie, die davon ausgeht, dass du quasi einen Menschen zerlegen kannst wie einen Computer und dann legst du A auf B um und dann plötzlich funktioniert alles wieder wie ein Getriebe. Ich meine, das ist ja lächerlich, die Theorie an sich.
Toll. Aber hast du das Gefühl, dass das immer noch ein Thema für dich ist? Also eine Sache, die dich vielleicht auch noch in deinem heutigen Leben irgendwie so ein bisschen beschäftigt oder verfolgt sogar?
Ja, schon. Also ich meine, ich habe irgendwann mal vor 3 Jahren oder 4 Jahren sowas auf Facebook mal einen dummen Kommentar abgelassen, auch zu dem Thema. So im Sinne von, weil irgendeine Frau mich irgendwie angemacht hatte da auf Facebook und ich war so auf, das ist was Ähnliches wie so Schnucki, wenn mich Konversionstherapie nicht hetero gemacht hat, dann werden es deine Titten auch nicht schaffen. Das hat witzigerweise irgendein Journalist vom Vice Magazine dann gelesen. Mhm. Und die haben mich dann kontaktiert und haben tatsächlich eine Story über die ganze Sache gebracht. Und da war ich 37 oder 38 oder sowas. Das war dann der erste Moment in meinem Leben, wo ich tatsächlich darüber reden konnte. Ich habe das 20 Jahre lang auch für mich komplett totgeschwiegen in dem Fall, weil es ist so lächerlich das Ganze klingt, so dramatisch ist das natürlich auch, wenn du quasi ein Teenager bist.
Gerade in einem Alter so, ne? Und ich kann mir sogar noch vorstellen, gerade in so einem Kontext, wenn du aus einem unglaublich religiösen Umfeld kommst und dir quasi irgendwie gesagt wird, und es gibt ja auch diese Geschichten, wo Leuten erzählt wird, dass sie vom Teufel, von Dämonen oder was auch immer besessen sind.
Ja, schlimm.
Und das Ding ist ja auch, es gibt ja auch einen Zusammenhang, dass sehr viele Menschen, die in diesen Camps gewesen sind, gerade in den USA, dass die Suizidgedanken haben und den eventuell sogar auch ausgeführt haben. Also deswegen so, es ist saugefährlich, saudumm. Ja. Und ich glaube, da kann man einfach gar nichts sagen, außer dass man da einfach, dass es einfach nicht geht. Also das ist wirklich so.
Es ist gut, dass es verboten worden ist, weil es einfach, mein Gottes Willen, wenn jemand erwachsen ist und will unbedingt sowas durchziehen, kann ich nicht nachvollziehen, finde ich saudumm, aber meine Güte, go for it. Aber Kinder da reinstecken, Alter, da geht's um was, das um ein Konzept, das geht einfach gar nicht.
Aber hast du von deinen Eltern dazu jemals eine Entschuldigung bekommen oder irgendwas?
Indirekt, ja. Sagen wir mal so, ich meine, das liegt nicht in unserer, also in der Kultur, in der ich groß geworden bin, sich groß bei irgendjemandem zu entschuldigen. Meine Mutter hat irgendwann einmal gemeint, so in einem Nebensatz, so vor ganz kurzer Zeit, so, dass es sich heute ziemlich blöd vorkommt bei der ganzen Angelegenheit. Also das ist aus ihrem Mund quasi unter Berücksichtigung der Umstände, wie sie dort sind, halt immer. Das Näheste an einer Entschuldigung, was man kriegen wird, ja.
Aber ihr seid cool mittlerweile?
Ach ja, ich bin 600 Kilometer weit weg, das reicht.
Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Aber was würdest du sagen, was wünschst du dir so für dein Dating-Life?
Für mein Dating-Life?
In der Zukunft.
Ach du, man hat gewisse Fantasien, die man austesten will, aber ich bin auch jetzt sehr froh, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation bin, dass ich das auch tatsächlich austesten kann. Was ich mir wünsche, ist einfach, keine schlechten Erfahrungen zu machen in der Hinsicht, ein paar nette Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht hin und wieder mal Spaß hat und alles drum und dran, ohne allzu große Aufregung. Wie gesagt, ich bin sehr glücklich verheiratet, das darf auch gerne so bleiben. Ansonsten habe ich keine riesengroßen Wünsche. Es passiert halt hin und wieder mal irgendwas, was man sich dann nicht erwartet hätte. Also ich bin vor ein paar Monaten mal so semi-unabsichtlich in eine Sexparty reingestolpert.
Wie war das?
Oh, das war lustig. Da war ein Freund von mir aus Deutschland, mit dem ich ja schon seit Ewigkeiten eben auch auf Instagram geschrieben hatte und alles. Also auf Besuch bei einem anderen Freund von mir in Wien, den ich auch noch nie live gesehen habe. Und da habe ich dann gemeint so, Kollegen, ihr zwei auf dem Haufen, ich komme jetzt dazu, wir trinken jetzt ein Bier miteinander. Hatte dann schon so ein bisschen die Vermutung, dass da möglicherweise was laufen könnte. Und ich komme da hin und dann kamen dann noch irgendwie ein paar Leute dazu und es ging dann richtig los. Der eine Freund aus Deutschland meinte am nächsten Tag dann zu mir so, haha, man hat es dir eh angesehen, dass du überfordert warst.
Warum?
Naja, ich bin jetzt nicht Brüder oder irgendwas, aber ich weiß im Vorfeld schon ganz gern, was auf mich zukommt. Also von wegen, da tauchen jetzt noch ein paar andere Leute auf, mit denen du nicht gerechnet hattest, die du nicht kennst und dann geht es um sexuelle Dinge. Es ist jetzt nicht zwingend das, mit dem ich an einem Montagabend einfach mal so rechnen. Mhm. Also ist halt dann passiert. Ich meine, ja, der Abend, ich habe den Abend beendet quasi im Sling mit einer Faust im Arsch. Also hat schon Spaß gemacht.
Aber war das dein erstes Mal, dass du gefesselt wurdest?
Ja, yep. Ich sag's auch ganz ehrlich, dass niemand war überraschter als ich, dass mir das Spaß gemacht hat, ganz ehrlich.
Ehrlich? Ja, hat dir gefallen? Ja, ist das eine Sache, die du gerne nochmal ausprobieren möchtest?
Jetzt schon. Mhm. Nee, das ist aber bis dahin, also ich pack da normalerweise nicht meinen Finger drin, also das ist so, das reizt mich so absolut null. Nur, das war halt so in der Stimmung in dem Moment und ich wusste eben, der eine Bekannte von mir, der da dabei war, der ist da in der Branche sehr aktiv seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren oder so irgendwas und der hat sich dann einfach da zu schaffen gemacht und nachdem ich den kannte, also nachdem es eine Vertrauensperson ist, weißt du, also, gut, ich lass den jetzt mal machen.
Nicht? Aber kannst du ganz kurz die Situation kurz zeichnen? Also ich meine, ich stelle mir gerade vor, Ronny liegt da gerade rum und ist da gerade mitten im Gange und zwischen einer Orgie und sich fesseln lassen, ist ja schon so ein kleiner Übergang, würde ich sagen.
An dem Abend nicht, nein. Ja, wie gesagt, ich bin dorthin gekommen. Und ja, wie gesagt, dann kamen noch ein paar Leute dazu. Und
wie viele Leute ungefähr?
Das waren, glaube ich, 6 oder 7 Leute insgesamt.
Sowas. Alles Typen?
Ja. Und dann ging es plötzlich rund um mich herum so richtig zur Sache. Und ich liege immer noch da in meinen Armehosen und mein Band-Shirt auf der Couch mit einem Bier in der Hand und denke mir so, was passiert gerade? Aha.
War das deine erste Orgie?
Ja.
Okay.
Ja. Also das war auch bis jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ja, ich wurde dann irgendwie so mehr oder weniger damit reingenötigt in die ganze Angelegenheit, weil ich wirklich im ersten Moment, also genötigt, das klingt so negativ, aber ich war im ersten Moment einfach wirklich zu perplex, um mich da wirklich jetzt großartig aktiv zu beteiligen oder sonst irgendwas. Hat sich dann irgendwie so ergeben und dann, ja, hat auch Spaß gemacht und alles drum und dran. Und eben dieser eine Bekannte hatte seinen Sling dabei und den dort aufgebaut im Wohnzimmer. Und ich mag die Dinge einfach wirklich gern. Ich finde, die machen richtig Spaß. Und ich habe mich da immer mal einfach dort reingelegt und ja, wie gesagt, der eine hat sich dann mittendrin einmal angefangen, da hinten mit seiner Hand zu schaffen zu machen und ich dachte, ich lasse den jetzt mal machen. Ne? Ich kannte den, ich wusste, wie der drauf ist. Das ist jetzt jemand, wo ich genau wusste, wenn ich sage, hey, du passt jetzt nicht mehr, dann war es das auch für den, das ist auch okay und alles. Und liegt drin und denke, ja, tu mal und wenn es nicht mehr passt, dann kann ich es ja sagen und alles gut. Ne? Und ja, hat dann richtig gepasst, also war erstaunlich cool eigentlich und ja, vielleicht probiere ich das jetzt nochmal aus. Ich meine, es ist jetzt nichts, was ich jetzt zwingend unbedingt sofort wieder haben muss, einfach nur, weil es jetzt so spannend war, aber war eine neue Erfahrung, Spaß gemacht, alles gut.
Mhm. Ist es auch so eine Sache, die sich dein Partner vorstellen könnte?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht. Nee, der hat sich zwar wesentlich mehr rumgetrieben als ich, bevor wir uns kennengelernt haben, aber der ist in der Hinsicht so richtig nicht experimentierfreudig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, muss man auch nicht. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand, ich habe noch nie Cams probiert oder sonst irgendwas. Ich habe da auch absolut keine Ambitionen dazu, weil ganz ehrlich, stinknormaler Sex ist mir bis jetzt noch nie so langweilig geworden, dass ich denn das Gefühl hätte, ich brauchte jetzt noch irgendwas dazu, um das irgendwie dann wieder spannend zu machen für mich. Also das ist nach wie vor spannend, das macht nach wie vor Spaß, alles gut, alles flauschig. Er ist zufrieden mit dem, was ja wahrscheinlich Leute, die regelmäßig auf Sexpartys sind, somit als langweiligen 0815-Sex bezeichnen würden. Und das passt auch für mich alles gut. Das ist, wenn sich jemals irgendwann mal wieder die Gelegenheit ergibt, das auszuprobieren und dann noch mal in die Situation so kommen, ja, dann wird man sehen, ob es in dem Rahmen passt und sonst halt einfach nicht. Das ist, ich sehe das entspannt. Ganz einfach. Ich würde auch gerne ein paar andere Sachen ausprobieren, also Gangbangs oder Double Penetrations oder solche Sachen. Das ist, ja, wenn sich irgendwann mal ergibt, schön. Keine Ahnung, ob mir das Spaß macht.
Aber ich glaube, da hast du in Berlin, glaube ich, eine ganz gute Stadt gefunden, in der das irgendwie möglich ist.
Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. Ja, das Problem in der Hinsicht ist ja dann immer eher, ich habe das jetzt auch eben mit dem einen Freund, mit dem ich gestern unterwegs war, besprochen, der ist ja sehr, sehr lange schon auch in der SM-Szene unterwegs und eben im Gummi und Leder und was weiß ich, was nicht alles. Und ich habe mit dem mal geredet, es gibt wahnsinnig viel in der Hinsicht, was ich ganz gerne mal ausprobieren würde. Wie gesagt, das ist so gerade diese BDSM-Geschichte. Das ist, also ich glaube, ich würde meine Subseite mal ganz gerne ein bisschen mehr erkunden. Nur da bräuchte es halt auch jemanden, der die Muse und die Geduld hat, da jetzt jemanden, der genau keine Erfahrung hat, damit in irgendeiner Form auch da entsprechend einzuweihen und sich die Zeit auch zu nehmen, weil es ist halt vermutlich dann im ersten Moment so spannend wie die erste Fahrstunde für einen Fahrlehrer. Also da muss man auch erstmal wen finden, der das dann geil findet.
Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, glaube ich, auch gerade bei sowas, ist es eine Sache, da brauchst du, glaube ich, jemanden, der irgendwie schon weiß, was er genau macht.
Mhm.
Ne? Weil ich glaube, wenn du da zwei Amateure hast, die irgendwie komplett Neues ausprobieren, dann kann das, glaube ich, ganz schnell in so eine Richtung gehen, die vielleicht für keine Beteiligten das ist, was sie sich vorgestellt haben.
Das glaube ich allerdings auch, ja, weil ich denke mir gerade bei solchen Sachen eben, wie gesagt, die eine Fisting-Erfahrung jetzt gerade, das hat funktioniert, weil es einfach eine Vertrauensbasis hatte, das Ganze. Das war ein Safe Space in der Hinsicht, wie gesagt, trotz unbekannter Leute und allem drum und dran. Aber ich kannte den Hausherrn gut, ich kannte eben den einen gut, der dann irgendwann mit mir drin gesteckt hat. Das hat funktioniert. Ich wusste genau, da kann dir nichts passieren. Da ist jemand, der weiß, was er tut. Und der witzigerweise fand das auch, der ist komplett abgegangen da daneben. Also der fand das total geil, dass so quasi meine erste Erfahrung in der Hinsicht ist und dass ich ja nicht geglaubt hätte, dass ich das toll finde und dass dann das, was er macht, dann erst richtig cool war für mich und alles. Also der fand das mindestens genauso spannend wie ich. Die Kombination ist cool. Aber wie du sagst, das ist, wenn du da jemanden hast, der vielleicht selber noch nicht ganz sicher ist in dem, was er tut und schauen wir mal, probieren wir mal das kann echt schnell in die Hose gehen und ja, gerade bei solchen Dingen, ich meine, da ist man in einer extrem verletzlichen Position.
Voll. Also ich habe da auch schon Sachen gehört von Leuten, die sich da sonst was eingerissen haben, etc. pp. Ich glaube, da muss man wirklich auf viel Geduld, Handschuhe und gutes, ist das Frittierfett, was die Leute dafür nehmen?
Das ist doch immer
dieses Crisco, ne? Das ist doch irgendwie eigentlich, was, glaube ich, Leute zum Backen in den USA nehmen. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich das irgendwie richtig auf der Kette habe, bei Fister und FisterInnen ziemlich beliebt.
Angeblich, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, was das jetzt für ein Gleitmittel war. Aber ja, schon sowas ist so sehr in der großen Dose, ja.
Deswegen, also ich höre auf jeden Fall, nicht. Du hast da auf jeden Fall, ich glaube mit so ein bisschen, mit so einer Probe wirst du da nicht weit kommen. Also ich glaube, nee. Da muss man dann schon richtig ölen.
Oh ja.
In diesem Sinne, Ronny, es war richtig, richtig, richtig schön mit dir zu quatschen, hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Vielen Dank, dass du uns auf jeden Fall hier in die neue Staffel von 030 Booty Call mit eingeführt hast, wortwörtlich.
Der war flach.
Und an euch zu Hause alle, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es gerne weiter, teilt ihr mit euren FreundInnen. Ihr könnt natürlich auch gerne uns auf Facebook und Instagram folgen. 030 ist da der Name. Und wir haben auch eine Website, auf der es unter anderem ziemlich cooles Merchandise gibt. Würde ich auf jeden Fall mal reinklicken, wenn ich ihr wärt. 030bootycall.de ist natürlich da die Adresse. Und wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.
You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.